Wir verbringen alle sehr, sehr viel Zeit in der digitalen Welt. Trotzdem merken wir, dass es schön ist, mit Leuten an einem Tisch zu sitzen, dass der taktile Sinn doch eine große Rolle spielt, dass es schön ist, mit einer Brio-Eisenbahn mal zu spielen oder mit den Kindern im Bettenbuch zu lesen. Also diese Nähe, diese Gemeinsamkeit, das Haptische, das scheint schon ein Grundbedürfnis der Menschen zu sein.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Handelsblatt Disrupt, dem Podcast über neue Ideen, Disruption und die Zukunft der digitalen Welt. Mein Name ist Sebastian Mattes und ich begrüße Sie wie immer ganz herzlich aus unserem Podcaststudio hier in Düsseldorf. Wer kennt sie nicht? Spiele wie Memory oder Fang den Hut. Ich kann nur sagen, bei mir zu Hause spielen die gerade eine ziemlich wichtige Rolle. Und sie haben eins gemeinsam, sie sind aus dem Hause Ravensburger, dem deutschen Spielehersteller, den man hier in der Runde wahrscheinlich niemandem erklären muss. Interessant ist, dass es Ravensburger überhaupt noch gibt. Immer wieder wurden ja traditionelle Spielehersteller totgesagt, weil bald angeblich alle nur noch mit dem Computer spielen. Und Ravensburger, man muss das so sagen, ist in der digitalen Spielewelt immer wieder gescheitert, hat sich mit Investments in Film- und TV-Geschäfte sogar fast übernommen und musste, um sich selbst zu retten, am Ende alles wieder einstellen. In der Corona-Zeit hat das Unternehmen dann nicht nur einen riesigen Boom erlebt, es hat auch international Schlagzeilen gemacht. Und zwar mit seinen Puzzles, die es damals sogar ins Wall Street Journal und die New York Times geschafft haben. Und sogar der australische Premierminister hatte Ravensburger während der Ausgangsbeschränkungen, mit einem Augenzwinkern natürlich, sogar als systemrelevant bezeichnet. Mich hat die Geschichte des Unternehmens immer wieder fasziniert, denn es ist eine Geschichte einer langen Transformation und eine Geschichte von unternehmerischen Fehlern, aber eben auch eine Geschichte darüber, wie man aus diesen Fehlern lernt. Und vielleicht sind das ja Geschichten, wie sie besonders oft in Familienunternehmen geschrieben werden. Jedenfalls sprechen wir über all das heute mit Clemens Meyer. Er leitet das Unternehmen, das vor 140 Jahren von seinem Urgroßvater gegründet wird, heute in vierter Generation. Und wir sprechen mit ihm über all seine Strategien, über seine Zukunftspläne, über die internationale Expansion und auch über den Skandal rund um den kleinen Winnetou.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Kennst du schon aus Regierungskreisen den Podcast der Bundesregierung? Hier erfährst du, wie man sich die Arbeit der Bundesregierung vorstellen muss. Wir hören in den Maschinenraum. Wie werden Entscheidungen getroffen? Und warum so und nicht anders? Themen, Ereignisse, Termine, Alltägliches. Über all das reden wir in Aus Regierungskreisen. Jetzt reinhören, überall da, wo es Podcasts gibt.
Und damit gleich zu meinem Gespräch mit Clemens Meyer, dem CEO von Ravensburger. Ganz herzlich willkommen.
Hallo Mattes, freue mich, Sie zu sehen.
Wie muss man sich das eigentlich vorstellen, die Kindheit in einer Familie, in der Spielen kein Zeitvertreib, sondern das Kerngeschäft ist?
Also es war eine schöne Kindheit. Memory am Tisch mit Vater ist wirklich eine Kindheitserinnerung von mir, eine bleibende. Und das Schöne ist ja, dass da die Kinder sogar Chancen haben, ernsthaft gegen ihre Eltern zu gewinnen.
Das stimmt.
Von daher war das eine schöne Kindheit. Wir haben allerdings auch nicht die ganze Zeit zu Hause gespielt. Das wäre ein falscher Eindruck.
Was war so Ihre erste Erinnerung an die Spiele von Ravensburger?
Naja, ich glaube, es war in der Tat auf der einen Seite Memory und ziemlich tief bei mir drin sitzen auch so frühe Besuche mit dem Vater in der Fabrik und einfach da durch die Fabrik zu gehen und die großen Kartons voll Würfeln und Spielfiguren zu sehen und da gab es einen kleinen Kran, an den durfte ich mich dann dranhängen und ein Stück hochgezogen werden, wahrscheinlich nur so einen halben Meter, hat sich aber toll angefühlt.
Und wie lief das dann bei Ihnen zu Hause ab? Durften dann auch andere Spiele als die von Ravensburger gespielt werden? Monopoly zum Beispiel?
Also wir waren natürlich schon Ravensburger-lastig, muss man zugeben. Und das repetiere ich etwas mit meinen Kindern. Aber natürlich, so viel Offenheit war da, dass man auch mal was anderes gespielt hat.
Okay, und was
Aber der Schrank hatte relativ viele blaue Dreiecke.
Was war Ihr Lieblingsspiel oder was ist bis heute Ihr Lieblingsspiel?
Also Labyrinth, das verrückte Labyrinth, Sie kennen es, ja. Vielleicht ist ein Spiel, das ich wirklich sehr, sehr viel gespielt habe, auch gerade mit den Kindern, weil es auch so einen schönen Level von Fähigkeit und Glück hat. Und dann ein absolutes Lieblingsspiel ist Schnapptubi. Das ist so ein bisschen ein hybrides Spiel, schon mit ein bisschen Elektronik drin. Und das zieht die Kinder einfach tief in diese Welt rein. Das ist ein absolutes Lieblingsspiel, auch neben Memory.
Bei uns zu Hause ist Labyrinth auf jeden Fall auch ein Thema. Ein viel größeres Thema ist Fang den Hut. In der Vorbereitung habe ich nochmal darüber gelesen. 1927 kam das Spiel auf den Markt. Ist seitdem 26 Millionen Mal verkauft worden. Nehmen Sie uns doch mal mit in die Ravensburger Spielefabrik. Wie entsteht so ein Spiel eigentlich grundsätzlich? Gibt es da eine Entwicklungsabteilung, eine Spiele-F&E-Abteilung, Psychologen, Marktforscher, die sich eben Gedanken darüber machen, was vielleicht das nächste Fang den Hut sein kann, der nächste Millionenerfolg. Wie läuft sowas ab bei Ihnen intern?
Also wir heißen ja nicht umsonst auch Ravensburger Verlag, weil natürlich ursprünglich das Geschäft nicht unähnlich eines Verlages, eines Buchverlages zum Beispiel ist, wo es eigentlich bei uns immer den Dreiklang zwischen einem Autoren, oft extern, meistens extern, einem Redakteur und auch einem Produktmanager bei uns gibt. Und dass in der Runde eigentlich auch ein Spiel entwickelt, weiterentwickelt wird. Und dann gibt es beide Routen. Es gibt die Route, dass ein Autor wirklich zu uns kommt und uns eine Spieleidee vorstellt und wir das so gut finden, dass wir es ins Programm nehmen. Es gibt natürlich zunehmend auch, dass wir definieren, die Suchfelder, in denen wir unterwegs sind, was wir verlegen wollen und dann jemanden darauf briefen und der Redakteur und der Autor eng zusammen darauf arbeiten.
Und wenn ich mir als Autor, Autorin die Spiele schreiben sozusagen, dann sowas wie Fang den Hut ausdenke, kann ich durchaus auch mal Multimillionärin werden.
Unsere erfolgreichen Autoren leben, glaube ich, gut von den Spielen, die sie bei uns und zum Teil auch anderen Verlagen verlegen.
Ich fand es interessant, dass es Ravensburger überhaupt noch gibt, insbesondere wenn ich mir so ein bisschen die Historie anschaue und lese über das Unternehmen, lese, was über Spielefirmen insgesamt geschrieben wird, über vor allem Spielfirmen, die sich auf Brettspiele in gewisser Weise spezialisiert haben. Das Ende wurde ja nun wirklich mehrfach vorausgesagt. Ich erinnere mich, erstmals habe ich das wahrgenommen in der New Economy Zeit, aber auch in den Jahren danach hieß es immer wieder, dass bald alle nur noch mit einem Computer spielen. Warum gibt es Ravensburger noch oder sind es jetzt nur noch die letzten Monate?
Also wir sind dieses Jahr 140 Jahre alt und wir arbeiten hart daran, dass wir noch ein gutes Stück älter werden und so weitermachen. Aber die Frage ist natürlich eine sehr gute und da gehe ich gerne ein bisschen mehr ins Detail. Vielleicht erstmal mit einem wesentlichen Thema anfangen. Im Kern des, wofür Ravensburger steht, nämlich heute sagen wir entdecken, was wirklich wichtig ist. Früher haben wir über Spielzeug für Herz, Hand und Hirn gesprochen. Aber so dieses spielerisches Wissen vermitteln, wenn Sie es so nennen wollen, das hat sich eigentlich über unsere 140 Jahre gar nicht so im Kern verändert. Aber natürlich, genau das, was Sie gerade angesprochen haben, ist immer und immer wieder die Frage, bleibt es eigentlich in der Form bestehen oder wird es ganz anders, wird es alles digital etc. Und uns diese Frage, ob eigentlich das klassische Spiel, das haptische Spiel weiter besteht, immer wieder fragen müssen, tun und uns da auch nie ausrollen dürfen, wenn es wie in der jetzigen Zeit gerade eigentlich wieder sehr gut läuft und um die klassischen Spiele wieder gut bestellt ist.
Was ist denn der Denkfehler, den all diejenigen gemacht haben, die gesagt haben, das, was ein, ja, man muss ja schon sagen, haptischer Spieleverlag macht, wird es in ein paar Jahren nicht mehr geben. Was kann dann ein digitales Spiel nicht, was sie können?
Also ich würde erstmal sagen, dass es richtig ist, das immer zu denken und sich leicht paranoid auch diese Frage immer wieder zu stellen und zu sagen, ist man morgen nicht mehr gültig. Und wir haben uns die zum ersten Mal in den 80ern, dann in den 90ern, in den 2000ern gestellt und jetzt in meiner neueren Historie auch so 2014, 15 wieder ganz intensiv, nachdem einfach auch viel Digitales voll etabliert war. wir reden immer über ein Pendel, das in bestimmten Phasen sehr weit in eine Richtung schwingt. Und wenn immer ein großer neuer Schub in der Digitalisierung kommt, dann ist natürlich auch die Tendenz da zu sagen, es geht alles dorthin. Und wie wir oftmals im Leben merken, ist das Wort alles so ein bisschen gefährlich und es geht dann halt doch nicht nur in eine Richtung. In der Tat sah es aber 14, 15 so aus, als ob die klassischen Märkte eher rückläufig sind, Spiele, auch Bastel- und Malprodukte etc. Und wir haben uns da auch die Karten gelegt und gesagt, wir gehen mehr in die digitale Welt, aber ohne die haptische Welt zu verlassen. Jetzt war es so, dass die Menschen doch dann gerne wieder physisch gespielt haben. Und da ist unser Eindruck, dass das Pendel bei uns allen Konsumenten, Endkunden, ein bisschen auch wieder sich nivelliert vielleicht. Wir verbringen alle sehr, sehr viel Zeit in der digitalen Welt. Trotzdem merken wir, dass es schön ist, mit Leuten an den Tisch zu sitzen, dass der taktile Sinn doch eine große Rolle spielt, dass es schön ist, mit einer Brio-Eisenbahn mal zu spielen oder mit den Kindern im Bettenbuch zu lesen. Also diese Nähe, diese Gemeinsamkeit, das Haptische, das scheint schon ein Grundbedürfnis der Menschen zu sein.
Ich würde es vielleicht noch ein bisschen zuspitzen an der Stelle. Bei allem Erfolg im Haptischen ist ja die Geschichte von Ravensburger eine lange Geschichte des Scheiterns im Digitalen. Also wenn man sich jetzt zum Beispiel die Zeit Ende der Nullerjahre anschaut, als die eine ganz große Wette eingegangen sind auf das TV, auf das Fernsehgeschäft, Börsengang, Freizeitparks wurden aufgebaut, aber eben insbesondere in den digitalen Feldern. Und dann erlebte das Unternehmen ja so eine Art finanzielle Nahtoderfahrung. Was war der Denkfehler damals und was haben Sie auch daraus gelernt?
Ja, also in der Historie, ich war noch nicht im Unternehmen, war erstmal der Aufbruch in die Richtung, glaube ich, richtig. Also sich in den 80ern, 90ern zu trauen zu sagen, ach, das geht uns alles nichts an, wäre sicher falsch gewesen. Wenn immer wir gesehen haben, dass wir so ein bisschen diese Grundwerte, für die Ravensburger eigentlich steht, dann in der neuen Welt verlassen haben. Also wir sind halt irgendwo, kommen ein Stück aus dem Erzieherischen, wir haben relativ hohen Wertekontext. Wenn wir dann versuchen, in der digitalen Welt Spiele zu machen, die eigentlich gar nicht mehr zu Ravensburger passen, dann hat das die Firma fast zerrissen. Das waren Themen, die sicher auch noch ein Fehler waren. Mhm. Aber ansonsten ist es auch aus heutiger Sicht richtig, immer wieder Unternehmungen zu machen, wo wir digital nutzen, im Digitalen was aufbauen. Das tun wir auch heute nach wie vor.
Wie organisiert man das dann? Also ein Stück weit mit den Lernerfahrungen aus der Vergangenheit, mit den Erfahrungen, die Sie vielleicht auch international mitbringen. Wie organisiert man so einen Innovationsprozess in einem Unternehmen, das so eine lange Tradition hat, mit vielen Menschen, die schon viele, viele Jahre dabei sind und trotzdem sich ja permanent die Frage stellen müssen, was müssen wir dafür tun? Wie müssen wir uns vielleicht auch neu erfinden, dass wir in 10 Jahren noch am Markt sind?
Ja, also im Grundsatz sind wir natürlich ein Unternehmen, das ungefähr 20-30% seines Portfolios pro Jahr neu macht. Also da ist eine relativ hohe Schlagzahl von Neuentwicklungen sowieso drin. Mhm. Also wir haben sehr viele Leute, die auf dem arbeiten. Und zusätzlich zu, sagen wir mal, der relativ normalen Neuentwicklung in Reihen, auch neue Spiele etc., haben wir aber auch ein Innovationsteam, das ganz bewusst in Felder, die vielleicht in den klassischen Bereichen nicht gemacht werden würden, reingeht, mit einem längeren Horizont arbeitet. Und das Wichtige daran ist natürlich dann eben nicht in diese Falle zu fallen, ja, das haben wir doch alles schon probiert, das kennen wir aus der Vergangenheit, sondern ganz im Gegenteil, oftmals auch Themen, die wir vielleicht in der Vergangenheit probiert haben, zu sagen, Mensch, war da im Ansatz was Richtiges drin, aber die Zeit einfach noch nicht reif. Wir holen auch oftmals Sachen wieder aus der Schublade und schauen die nochmal neu an und dann geht es plötzlich mit einer neuen Technologie.
Nennen Sie doch mal so ein Beispiel, also nehmen Sie uns mal mit in dieses Labor, was wird da gerade so diskutiert und an was für Ideen arbeiten Sie da gerade?
Also ich kann Ihnen mal ein Beispiel erst nennen, das auch bereits da ist und das dann in haptischer Form letztlich rauskam, aber aus der digitalen Welt gedanklich stammte. Das ist unser Gravitrax, das ist diese Kugelbahn, Konstruktionsspielzeug, wenn man so will. Da gab es bei den frühen Apps eine, die hieß Crayon Physics. Da ging es darum, wie man eine Kugel von A nach B bringt und so mit dem Finger auf dem iPhone schon einen Strich malt, wo die dann drüber geht. Und das fanden wir immer toll. Und haben gesagt, ach Mensch, sowas in der physischen Welt mal zu machen, wäre doch cool. Und dann ist uns da nie was Gescheites eingefallen. Wir haben das immer irgendwie vertikal probiert und es hat nicht so richtig funktioniert. Dann ist es wieder in der Schublade verschwunden. Und dann haben wir irgendwann ein sehr altes Spielelement genommen, nämlich das Hexagon, und das mit Hexagon zusammengebaut und dann wurde da plötzlich ein Schuh draus und dann ist da dieses neue Produkt entstanden. Also es kommt quasi Inspiration aus der digitalen Welt in der physischen Form heute rausgebracht. Und Gravitrax zum Beispiel gibt es jetzt wieder eine App dazu, die sehr populär ist, wo die Leute wirklich in der App Gravitrax spielen. Die ist in Unity gebaut, die kann man in die VR-Brille einschnallen, wenn man will, fährt die Achterbahn runter etc. Also da verbinden sich diese Welten ganz, ganz schön. Aber das Kernprodukt ist ein physisches Produkt. Also ist vielleicht ein Beispiel, was da so rauskommt. Was erarbeiten wir heute in dem Bereich und wo sind neue Ideen? Laufen vier verschiedene Sachen. Ein Thema, was uns natürlich auch im Moment gerade beschäftigt ist, mit aller neuer Technologie, die kommt, künstliche Intelligenz, gibt's da Formen, wo wir sagen, das können wir sinnvoll in Produkten einbauen, so dass wir da ein hybrides Produkt sozusagen haben zwischen physischem und digitalem.
Was wäre da so denkbar?
Also da gibt es verschiedene Ansätze. Einen Ansatz, über den kann ich, glaube ich, heute hier sprechen, den wir gerade machen. Es gibt ein amerikanisches Startup, die heißen HelloEllo. Bei denen sind wir eine Beteiligung eingegangen und arbeiten mit denen gerade daran, dass wir das hier in Deutschland einführen. Da geht es um das Thema Lesen lernen für Kinder, also eigentlich ein Urthema von Ravensburger, wo man eben heutzutage in physischen Büchern, aber KI-basiert Kinder helfen kann, lesen zu lernen und mit Kindersprachenerkennung, Stimmerkennung und Verbesserung davon. Sowas funktioniert heute, ist die Technologie dafür da und geht natürlich ein Kernfeld von Ravensburger rein. Also an sowas arbeiten wir im Moment zum Beispiel.
600 Millionen Euro Umsatz macht Ravensburger ja ungefähr, ist jetzt zuletzt gesunken im vergangenen Jahr. Macht Ihnen das Sorgen?
Ja, natürlich habe ich immer den Ehrgeiz, dass wir die Firma auch noch weiter wachsen und ausbauen können, gerade internationalisieren. Von daher, ja, es macht mir Sorgen. Auf der anderen Seite wissen wir relativ gut, wo es herkommt. Wir sind natürlich eine Firma, die durch Covid eher eine Sonderkonjunktur hatte. Wir alle erinnern uns gut, wie das war. Wir waren alle viel zu Hause. Die Familien hatten Zeit zu spielen und haben gespielt. Die Schulen waren zu semi-edukatives, wie zum Beispiel der Tipptoy oder die Leseraben waren gefragt. Und dann ist ja auch noch dieses normalerweise eher leise Hobby Puzzeln. Die Leute reden normalerweise nicht wahnsinnig viel darüber, dass sie Puzzler sind. Ist ja ziemlich in Social Media explodiert und plötzlich hat die ganze Welt gepuzzelt. Und wir hatten dann natürlich eine Sonderkonjunktur. Und dementsprechend merken wir auch, dass da ein paar Themen im Moment wieder zurückgehen. Von daher ist unser Umsatz letztes Jahr leicht gesunken.
Zur Wahrheit gehört, also Sonderkonjunktur ist fast noch eine Untertreibung. Das Wall Street Journal hat über die Puzzles berichtet. Die New York Times hat sich damit befasst. Und sogar der australische Premier Scott Morrison erklärte, dass Ravensburger während der Ausgangsbeschränkung sogar systemrelevant gewesen ist. Das fand ich schon verhältnismäßig bemerkenswert. Was ist denn der am schnellsten wachsende Geschäftszweig aktuell?
Also in der Tat war das während Covid so und wir haben uns auch manchmal am Kopf gekratzt und gesagt, dass Ravensburger sich also auf der Titelseite der New York Times und des Wall Street Journals befindet. Das hätten wir uns auch noch nicht träumen lassen. Auf Ihre Frage, was ist im Moment der schnellst wachsende Bereich? Also ich habe ja gerade gesagt, im Moment war es nicht Wachstum, sondern ein bisschen Rückgang. Was jetzt aus unserer Sicht der schnellst wachsende Bereich wird und wo wir uns extrem drauf freuen, ist ein Sammelkartenspiel, das wir jetzt rausbringen. Das heißt Lorcana. Das kommt jetzt raus und da sind kühne Erwartungen im Markt, was das erreichen wird. Das machen wir zusammen mit Disney. Das ist für uns ein sehr großes Thema. Sammelkarten, wenn andere Spiele in die Richtung kennen, das ist was ein relativ großes Feld ist im Moment.
Wo Sie gerade Lorcana angesprochen haben, ich habe in der Vorbereitung auf eBay eine Mickey Mouse Lorcana Karte von 2022 für 3.333 Euro gesehen. Wie kommen denn solche Preise zustande und was hat der Verlag davon und was ist das überhaupt für ein Hype? Das müssen Sie mir mal erklären.
Angebot und Nachfrage. Also, wir bringen diesen Herbst ein Spiel, das heißt Lorcana. Das haben wir entwickelt auf der Basis von den ganzen Disney-Charakteren und ist ein Sammelkartenspiel, so wie Sie auch andere Sammelkartenspiele kennen werden, die es weltweit gibt. Wir glauben, dass es ein sehr zugängliches Sammelkartenspiel ist, weil es eben auf den Disney-Charakteren basiert. Und es ist in der Tat ein großes Thema. Wir haben da die letzten 2-3 Jahre drauf gearbeitet mit einem ordentlichen Team. Und die Erwartungen an das Spiel gerade aus Amerika, aber auch aus Europa und Zug aus Asien sind relativ enorm. Sammelkarten ist ein Thema, das die letzten Jahre extrem gewachsen ist. Und im Kern geht es ums Spielen und also man spielt miteinander beziehungsweise gegeneinander, zwei Parteien immer. Und es ist ein ganz tiefes, fantasiebasiertes Spiel.
Wie spielt man da? Können Sie es mal erklären?
Also man baut sich ein Deck von verschiedenen Charakteren, ob das jetzt Mickey oder irgendwelche Charakteren aus der ganzen großen Disney-Welt ist, und die haben immer verschiedene Eigenschaften, verschiedene Stärken etc. Und die spielt man dann gegeneinander aus und kann dem Gegner Punkte abnehmen etc. Es gibt ein genaues Spielsystem dahinter und muss sich eben ein bisschen in der ganzen Disney-Welt auskennen, behält seine Karten am Ende, aber man muss relativ viel Zeit investieren, um sich erstmal seine Charaktere zusammenzulegen. Da gibt es dann ganze Tournaments, die gemacht werden für diese Spiele, und da ist eine ziemlich große Gemeinschaft von Leuten, die einfach diese Spiele spielen. Im Kern sind es eigentlich Jugendliche bis junge Erwachsene, und Kinder sammeln die Karten dann oft. Mhm. Das ist so ein bisschen eine duale Zielgruppe.
Wie kommt es dazu? Solchen Preisen?
Die Preise kommen nur daher, wir verkaufen die natürlich nicht für diese Preise, und noch verkaufen wir gar keine Karten. Wir haben nur auf einer großen Disney-Messe letztes Jahr mal 6 erste Karten in Sets verkauft, und die werden da auf eBay von anderen Leuten gehandelt. Und wie gesagt, Angebot und Nachfrage, wenn wenig da, dann hohe Preise. Aber die eigentlichen Produkte kommen dann zu ganz normalen Preisen im Herbst in Handel.
Und Sie sagten, dass es auch, Sie haben als Unternehmen große Erwartungen an dieses Feld. Mit was für Größen hantieren wir denn da? Wie viele Menschen spielen weltweit solche Spiele oder interessieren sich potenziell dafür? Und was wird da für ein Business Case für Sie auch draus?
Also die Zahlen der Spieler, die kann ich Ihnen aus dem Stegreif von diesem Thema nicht sagen. Ich kann Ihnen sagen, dass vom Spielemarkt ungefähr 15% inzwischen der Sammelkartenmarkt ist. Also es ist ein beachtlicher Bereich des Spielemarkts, und so, dass das ein Businessplan für uns ist, der also deutlich größer als ein Gravitrax oder ein Tiptoy-Businessplan in den ersten Jahren war. Also für uns wirklich ein großes Thema, wo wir auch viel investiert haben.
Und wo Sie auch viel abgeben müssen an Disney.
Wo es mit Disney eine Kooperation gibt, das ist, Disney arbeitet immer auf der Lizenzbasis, so wie wir das bei Puzzlen und anderen Themen auch tun. Ist aber in dem Fall wirklich auch eine Partnerschaft mit Disney, weil natürlich wir auch an ihren Charakteren arbeiten, denen Attribute geben. Also da gibt es ein Team von Disney und uns, die da zusammen drauf arbeiten. Ist eine super Kooperation. Sowas kommt auch dadurch, dass wir eben ein Amerika-Geschäft aufgebaut haben und dann mit den Kollegen dort in Amerika so einen Zugang haben.
Das heißt, die 85% Ergebnis pro verkaufter Karte, die teilen Sie sich dann mit Disney?
Also die 85% haben Sie gesagt, nicht ich. Und die werden es auch nicht sein. Und davon kriegt Disney logischerweise immer einen Lizenzerlös.
Ich fand interessant in den Zahlen, auch Brio ist ziemlich stark gewachsen. Warum das denn? Also wird für viele vielleicht nicht so spannend sein. Ist ein Riesenthema bei mir zu Hause. Allein für meine beiden Jungs muss ich das schon fragen, die nämlich viele, viele Stunden damit spielen. Ich glaube, wir hätten nicht so ein entspanntes Leben, wenn es Brio nicht geben würde. Aber warum Brio ausgerechnet? 8% plus? Wie erklärt man das? Reines Marketing?
Erstmal freut es mich natürlich sehr, dass Sie die Zielgruppe zu Hause haben. Und nochmal, um kurz den Schlenker auf die Digitalisierung zu machen. Ich meine, Brio haben wir 2014 gekauft. Da war diese Diskussion gerade virulent. Ist haptisch überhaupt noch? Und wir haben gesagt, naja, wir glauben halt, dass das Dreijährige auch nach wie vor irgendwie auf dem Boden sitzend haptisch spielen will, dass das eine große Rolle spielt. Das Modell, das wir dann ein bisschen hatten, Brio ist eine fantastische Marke, die aber eine relativ kleine Struktur in Schweden oben hatte und primär mit Distributeuren gearbeitet hat und einfach auch nicht so viel Marktkraft hatte im Vertrieb, im Marketing. Und da konnten wir natürlich als Ravensburger dann hergehen und das in unser Netzwerk, das wir haben, mit Tochtergesellschaften in allen Ländern einspeisen und da einfach auch gut vermarkten. Das Ganze funktioniert aber immer nur dann, wenn das Produkt als solches einfach gut ist. Und das ist halt das Schöne bei Brio. Wir kriegen ja auch relativ viel Rückmeldungen von Konsumenten. Und wenn dann ein Vater oder eine Großmutter sagt, ja, ich habe da mit meinen Enkeln oder Kindern Brio gespielt und meine alten Sachen wieder von der Bühne geholt und es passt immer noch und so. Das ist halt so ein Generationsthema auch wieder.
Bei uns zu Hause, das muss man fairerweise auch noch dazu sagen, wird Brio jetzt langsam durch Carrera-Bahn disrupted? Also wäre vielleicht auch nochmal eine Überlegung wert, dass man sich dann nach oben hin noch ein Stück weit absichert. Ich würde gerne noch mal auf die Geschichte des Unternehmens zurückkommen. Das ist ja, wie Sie sagen, über 100 Jahre alte Geschichte. Wie ist denn Ihnen als kleines Kind oder als Jugendlicher diese Geschichte erklärt worden von Ihrem Vater, der ja sehr früh mit 21 Jahren Verantwortung übernehmen musste, ins Unternehmen einsteigen musste?
Ja, bei meinem Vater war das natürlich nicht so ganz von langer Hand geplant. Sie haben es gerade erwähnt, sein Vater ist gestorben. Er musste dann einfach, ich glaube, die Generation über mir und spezifisch meine Eltern haben es irgendwie ganz gut geschafft. Das Unternehmen hat natürlich eine Rolle gespielt, aber wir haben nicht hier in Ravensburg gewohnt, ein bisschen außen vor. Und es war auch nicht so omnipräsent, dass es die ganze Zeit nur ums Unternehmen ging. Da kenne ich auch andere Unternehmerfamilien, wo das, glaube ich, noch ein Stück mehr so ist, sodass ich eigentlich das Gefühl habe, ich habe da eine relativ freie Kindheit gehabt, aber hatte schon die Chance mit meinem Vater auch an den richtigen Stellen immer wieder über das Unternehmen zu sprechen und ein Interesse dafür zu haben.
Und es war erst eine Verlagsbuchhandlung, die nebenher noch so Spiele gemacht hat, dann ging der Fokus immer mehr auf Spiele. Wenn wir das mal 10 Jahre weiterzeichnen, Sie haben jetzt, Sie sind CEO, Sie haben übernommen, Sie haben die Verantwortung, was wird dann daraus für ein Unternehmen? Und was ist sozusagen die Geschichte, die dann mit Ihnen, mit Ihrem Namen verbunden wird? Oder versuchen Sie einfach den Erfolg zu verwalten und möglichst wenig Fehler zu machen, damit das nicht kaputt geht, was Sie am Ende da übernommen haben?
Nee, ich glaube, die Strategie wird nicht aufgehen in der heutigen Zeit mit Verwalten. Und ich habe ja schon jetzt ein paar Jahre hinter mir und einige Risiken aufgemacht, die zum Teil gut, zum Teil auch nicht gut gingen, das muss ich auch klar sagen. Also eine große Achse, was ich für das Unternehmen erreichen möchte, ist das wirklich zu einem internationalen Unternehmen zu machen. Ich habe es vorhin gesagt, wir glauben im Kern wirklich an das, wofür Ravensburger steht. Menschen irgendwo spielerisch Wissen und Fähigkeiten zu vermitteln. Und wir glauben, dass wir das in Europa können, wir glauben, dass wir das in Amerika können und Zug um Zug dann eben auch in Asien, da sind wir noch relativ wenig. Von daher, die wirkliche Internationalisierung von Ravensburger ist sicher etwas, was ich machen möchte. Da habe ich schon ein paar Schritte gemacht. Amerika ist jetzt was ich sehr stark aufgebaut habe, auch durch Zukäufe von einem Startup ursprünglich mal. Da gibt es auch noch eine Anekdote dazu. Und noch einer zweiten Firma, ThinkFun, die so Brain Games macht. Asien fangen wir gerade mehr an. Das ist natürlich ein langer Weg. Und ich glaube, die Kunst daran wird sein, nicht zu denken, man kann als deutsches Unternehmen überall ins Ausland gehen, sondern halt in jedem Land wieder irgendwo relevant für sich selber zu sein. Und ich glaube, ich habe immer so einen Spruch am Flughafen in Zürich gesehen. Ich glaube, es war ABB, The Art of Being Local Worldwide. Also auch in Amerika sind wir halt dann ein Hersteller von Spielwarenprodukten, die eigentlich erstmal als dortiges verstanden werden. Da geht es nicht so sehr darum, dass das ein deutsches Unternehmen ist.
Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Spiele sind ja auch ganz, ganz tief in der Kultur verankert. Und Spiele haben uns als Kinder oder prägen uns als Kinder. Man erinnert sich bis ins Erwachsenenleben an Situationen in diesen Spielen. Also es wird wirklich, es ist was sehr Wichtiges für eine Kultur, was sehr kulturprägendes in gewisser Weise. Kann man dann mit den Spielen aus Europa überhaupt eine Rolle spielen in China? Oder wie geht man dann so eine Expansion an?
Also die Spiele hier zu entwickeln und dann zu versuchen, in Amerika oder in Asien zu verkaufen, wird nicht funktionieren. Das haben wir versucht. Ich erinnere mich gut, ich habe, bevor ich bei Ravensburger war, in New York gelebt und dann bin ich irgendwo durch die Stadt gelaufen und war irgendwo in Midtown und habe da in ein Schaufenster geschaut und dann habe ich da zu meiner freudigen Überraschung irgendwelche Ravensburger Produkte im Schaufenster gesehen, da bin ich reingegangen Und da habe ich dann noch ein paar mehr Ravensburger Produkte gesehen und dann habe ich die mal genauer angeschaut und hatten die schon ziemlich Staub drauf auf der Packung und dann habe ich mir mal die Preise angeschaut und dann waren die irgendwie zu absoluten Mondpreisen dort drin, weil die halt in Deutschland entwickelt, irgendjemand hat sie in den Laden gestellt, noch zweimal einen Aufschlag gemacht und da hat sich natürlich nichts verkauft. Und dann habe ich mit den Leuten hier mal geredet und haben die gesagt, ja, das verkaufen wir halt da so rüber und da gibt's dann noch einen Distributeur und so. Und das funktioniert nicht. Das funktioniert weder vom Inhalt noch vom Geschäftsmodell. Ich habe dann ein Startup erst eingekauft, dann gekauft, die aber jetzt nicht im Technologiebereich waren, sondern ein paar junge Leute, die in Seattle eine Firma aufgemacht haben, die Brettspiele gemacht haben und dann Walmart und Target verkauft hatten und die Disney-Lizenz hatten. Finanziell war das kein so ganz einfacher Weg mit denen, da gab es Höhen und Tiefen, aber über die sind wir wirklich dann in den amerikanischen Markt reingegangen und die meisten von den Produkten, die wir für den amerikanischen Markt, die wir dort verkaufen, entwickeln wir auch da drüben.
Wenn man international expandieren will mit einem Kulturgut wie dem Spiel, was lernt man denn eigentlich über die unterschiedlichen Kulturen und Gesellschaften und vielleicht auch Gewohnheiten? Was sind da so die größten Unterschiede, die Sie festgestellt haben in den vergangenen Jahren?
Ja, das ist eine spannende Frage. Es gibt zwei Richtungen. Es gibt natürlich so wie in vielen Medienbereichen, weil alles globaler und internationaler wird, sich die Trends schneller durchsetzen, gibt es natürlich Themen, die funktionieren weltweit fast gleich. Thema Sammelkarten, da ist kein Riesenunterschied, wie die Japaner oder die Amerikaner oder die Europäer das spielen. Es gibt aber auch dann auf dem spezifischen Level Unterschiede, wo man einfach merkt, die Deutschen haben schon einen Hang zu den längeren Strategiespielen, gehen in sowas rein. Das gibt's in Amerika auch, die heißen inzwischen German Games in Amerika. Ob das positiv oder negativ konnotiert ist, kann ich Ihnen nicht sagen.
Dauert halt alles etwas länger und ist direkt mit Deutschland verbunden.
Genau. Und gerade in Asien ist es natürlich besonders spannend. Also als wir diese zweite amerikanische Firma ThinkFun gekauft hatten, dann hatten die schon relativ gutes Geschäft in China und zwar über WeChat-Selling. Also da haben dann irgendwelche WeChat-Influencer Werbe getrommelt und gesagt, hier gibt's ein tolles neues Spiel und dann wurde das von deren Zielgruppe wiederum gekauft, da gab's einen Distributeur dazu. Dann habe ich mit dem Distributeur dazu telefoniert und von der Frau kam dann der schöne Satz, also playing without learning is wasting time. Das ist natürlich ein bisschen anders als bei uns. Das würde jetzt wahrscheinlich das Durchschnittselternteil bei uns nicht sagen.
Aber trotzdem lernt man ja auch eine ganze Menge über die Gesellschaft anhand der Spiele, auch über die Jahrzehnte. Wenn wir jetzt mal den Blick Richtung Europa wenden, auf Deutschland, was lernen wir denn über unsere Gesellschaft anhand der sich vielleicht auch verändernden Spielegewohnheiten, über die Familien, vielleicht über Aufmerksamkeitsspannen? Was sind die Beobachtungen?
Ja, also wir merken natürlich, dass die Spielzeiten kürzer werden. Dass auch gerade, also so diese klassische 2 Generationen, 4 Personen, 90 Minuten Spielrunde, die findet einfach nicht mehr so oft statt wie früher. Was stattfindet, sind gerade Kartenspiele, schnellere Runden, Kids und auch Jugendliche in hohem Maße zusammen, die spielen. Und dann gibt es immer, es gibt natürlich immer Nischen, die das genau machen, die dann ganz tief in die Spiele einsteigen. Dass gerade auch die Jugendlichen jetzt wieder ziemlich viel Strategiespiele spielen oder junge Erwachsene Strategiespiele spielen. Also da verändern sich die Zeiten schon. Im Grundsatz wird es eher ein schnelleres Spiel, ein vielleicht actiongeladeneres Spiel. Mhm. Oftmals auch Sachen gerade zum Mitnehmen, weil wir halt alle mobiler sind als früher.
Vielleicht nochmal zu Ihrem persönlichen Weg. Wir haben über die Geschichte des Unternehmens gesprochen, über Ihre Kindheit und dann sind Sie ja eigentlich schon vor dem Abitur quasi ausgezogen, haben Ihr Abitur in Salem gemacht, auf dem Internat, sind dann haben dann in London studiert, haben in New York gearbeitet. Wie vorgezeichnet war denn eigentlich der Weg zurück ins Unternehmen, der Weg zurück in die Provinz?
Ja, also erstmal hatte ich offensichtlich einen Drang, da ein bisschen rauszukommen. Nicht, dass ich diese Gegend hier nicht liebe. Zwischen Internat und London war noch eine Station in Zürich beim schönen Diogenes Verlag, wo ich die Liebe zur Literatur entwickelt habe. Und das das Schöne für mich, und da bin ich auch wirklich dankbar dafür, heute ist, dass ich eigentlich den Eindruck hatte, am Ende bleibt ja der Eindruck, ob es der Fakt so war, weiß ich nicht, aber der Eindruck, dass ich relativ frei da meinen Weg gehen konnte und immer so Sachen gemacht hat, ob das jetzt Volkswirtschaft studieren oder ein Master noch in Literatur draufsetzen ist, auf die ich eigentlich, wo ich Interesse hatte, aber die natürlich irgendwo im erweiterten Dunstkreis von dem waren, was dann fürs Unternehmen auch mal wieder Sinn macht. Und so habe ich erstmal.
Aber studiert. Da würde ich gerne nochmal kurz nachfragen. Ja. Das ist nämlich interessant, weil Sie es gerade sagten. Ich meine, vielleicht gucken wir nochmal die Station im Detail an. Diogenes hatten Sie gesagt, dann waren Sie beim Kindersender Nickelodeon in London, Vorstandsassistent bei Random House und dann auch noch bei einer Venture Capital Firma in New York. Was ist denn da eigentlich der rote Faden?
Also Nickelodeon war extrem spannend. Es war natürlich die Kinderzielgruppe. Und das war ja so zu den Ausläufer der Zeiten, wo Ravensburger noch irgendwo mit TV und so weiter was zu tun hatte. Und das war einfach ein erster Job. Das war aber für mich eine ganz tolle Erfahrung, weil die halt, das war ein kleines Team und die haben gesagt, oh, wir haben einen Europäer im Team, der kann mal Europa machen. Dann war es Osteuropa, aber immerhin. Und dann war ich der kleine Bruder von den MTVs. Nickelodeon gehörte ja zu MTV Networks und Viacom und bin von Osteuropa bis Indien, bis Israel, bis verschiedene Märkte und wir haben also Kanäle aufgemacht in diesen Ländern und es war ein ganz toller Job und einfach einer, wo ich auch nochmal sehr international gleich in jungen Jahren arbeiten könnte. Oftmals ist ja der erste Job so wichtig, dass man da einfach nicht irgendwo hinter einem Schreibtisch versinkt, sondern auch rauskommt und was Spannendes machen kann. Und dann danach bin ich nach New York. Das waren dann gerade so die Ausläufer, die letzten Ausläufer leider der ersten Dotcom-Phase. Also ich glaube, ich bin an dem Tag bei dieser Venture Capital Firma angefangen, als der Nasdaq sein Hoch hatte. Also von daher war ich da sicher im Timing etwas off. Aber das Spannende war natürlich in der Zeit zu sagen, naja, was passiert da eigentlich gerade in der Welt? Was verändert sich alles? Welche neuen Firmen kommen hoch? Und diese wilde Zeit mitzukriegen, aber dann natürlich auch, wie das runterging. Da war dann relativ schnell nach einem Jahr klar, dass diese Firma nicht der durchschlagende langfristige Venture Capital Erfolg wird. Und dann habe ich mich umgeschaut und bin da zu Bertelsmann. Und das ist ja ein gutes Programm, was die bieten und einfach auch nochmal ein Management-Entwicklungsprogramm. Und das war für mich gut und eine spannende Zeit bei Bertelsmann. Das war natürlich wieder die Buchbranche und Vertrieb. Ich habe dann Category Management gemacht und war bei den Kunden, bei denen wir heute auch wieder sind, bei Walmart und bei Target und bei Barnes & Nobles. Damals gab es noch Borders, all diese Leute. Also habe da mein Handwerk gelernt.
Und dann kam irgendwann der Ruf der Provinz. Wie lief das genau ab?
Ja, also der Ruf der Provinz oder der Ruf der Firma. Und es war eben eigentlich nicht so sehr der Ruf der Firma. Und das ist, glaube ich, im Nachhinein auch ganz gut. Ich war dann selber an einem Punkt und erinnere mich an ein, zwei Gespräche mit älteren Menschen im Bekanntheitskreis, die meinten, Mensch, Clemens, hast du eigentlich vor, da mal hinzugehen oder nicht? Und dann hat es einen Denkprozess bei mir ausgelöst. Und dann dachte ich, naja, da war ich so Mitte 30, ist es vielleicht eine gute Zeit.
So spät erst? Beschäftigt man sich nicht viel früher mit der Frage? Kann man das so lange wegdrücken?
Naja, ich war eigentlich da glücklich in meiner Arbeit, die ich gemacht habe. Und unsere Firma, muss ich auch dazu sagen, war so strukturiert, dass da niemand auf mich gewartet hat. Also die dritte Generation, Vater, Tante, waren schon nicht mehr im aktiven Management. Es gab ein Management in der Firma, dass die Firma sehr gut geführt hat. Da gab es ein paar Runden, aber ab 2001 gab es mein Vorgänger, einen sehr guten, starken Manager der Firma oder CEO der Firma und das war alles strukturiert. Da hat es kein Clemens Meyer oder eine vierte Generation per se gebraucht. Von daher war da kein Druck da und ich war eigentlich in meinem Leben in New York und arbeitend dort und meine damalige Frau dort arbeitend ganz glücklich und dann kam eben so dieser Gedanke auf. Und dann bin ich ja auch nicht, wie Sie sagen, in die Provinz, sondern bin dann immer noch nach Madrid, weil wir dort für eine Tochtergesellschaft ein Geschäftsführer
sind. Fast Provinz aus New Yorker Perspektive, aber ein anderes Thema.
Ja, von Bodensee-Perspektive nicht. Und habe dort dann bei der Firma angefangen. Das war auch gut mit etwas 1000 Kilometer Abstand von der Zentrale, da erstmal die ersten Fehler zu machen oder auch Sachen gut zu machen, aber nicht gleich hier als der Junior anzufangen, war ich auch ganz froh.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
KI wird Ihr Business verändern. Wie können Sie davon profitieren? Tyler Wessing ist eine internationale Wirtschaftskanzlei. Weltweit arbeiten wir mit Technologieführern und Innovationstreibern zusammen. Wir beraten Sie bei Fragen zu strategischen Akquisitionen oder der Entwicklung konkreter Anwendungsszenarien, genauso wie zum Schutz des geistigen Eigentums oder zum KI-Recht. Investieren Sie in KI. Entwickeln Sie sich weiter mit KI. Mit uns. Wir wissen wie. Tyler Wessing.
Ich fand das interessant, Sie haben jetzt schon mehrfach auch über Fehler gesprochen und das tun wir in Deutschland verhältnismäßig selten. Wir haben uns hier im Podcast vorgenommen, das immer wieder auch zu thematisieren und bin sehr froh, dass das viele thematisieren. Aber wenn Sie jetzt mal so auf die Zeit zurückblicken, vielleicht fangen wir mal mit dieser Anfangszeit an. Was waren denn da so Fehler, die Sie gemacht haben, aus denen Sie dann auch gelernt haben für die Jahre danach?
Also, ich meine, es gab sicher ein menschliches Thema. Ich glaube, ich bin jemand, der relativ gut mit Menschen kann und ich habe in der Firma in nicht der seniorsten Position angefangen und habe eigentlich immer gedacht, naja, ich kann ein ganz normaler Kollege zu allen sein. Und ich glaube, das hat zwar menschlich auch geklappt, aber irgendwann musste ich realisieren, natürlich bin ich immer der Herr Meier. Und natürlich mögen die mich vielleicht oder mögen mich nicht, aber sagen halt, naja, es ist trotzdem der Clemens Meier und mit dem gehe ich nochmal irgendwie einen Tick anders um und da schaue ich nochmal ein bisschen genauer. Und das zu realisieren, da hatte ich sicher eine gewisse Naivität auch am Anfang, zu denken, das spielt keine Rolle, das spielt natürlich irgendwann eine Rolle. Und da muss man lernen, damit richtig umgehen und trotzdem an die Leute ranzukommen, etc.
Was waren so unternehmerische Fehler in den ersten Jahren oder vielleicht auch in der Zeit, in der Sie dann als CEO übernommen haben?
Wenn ich jetzt auf die Covid-Zeit zurückdenke, dann denke ich mir, wir hätten schon an verschiedenen Stellen etwas mehr sorgsam oder einfach etwas vorsichtiger sein können. Wir haben sicher in der Zeit ein bisschen überinvestiert. Und wenn ich jetzt das nochmal durchlaufen würde, würde ich sicher an ein paar Stellen ein bisschen langsamer machen.
Nun sprechen ja viele Unternehmen auch über Kulturwandel, das große Thema auch in vielen Konzernen, in kleineren Unternehmen. Und Sie haben ja eine sehr internationale Perspektive durch die verschiedenen Stationen, über die wir gerade alle gesprochen haben. Wie sehr ist denn das für Sie auch ein Thema? Und wie sehr muss man dann auch so eine neue Kultur nach Ravensburg bringen?
Also wir haben die Firma, und das war gerade vor Covid, einmal komplett umgebaut. Und es war eigentlich die größte Umstrukturierung, nicht erst seit 2000, sondern schon
2019 war das, ne?
Genau. Wir waren davor divisional, es gab einen Spieleverlag, einen Buchverlag, es gab die Freizeit- und Promotion-Tochter. Dann haben wir über die Akquisitionen eine eigene Nordamerika-Unit, die separat war, gehabt, und wir hatten noch Brio. Also wir hatten von Geografie bis Marke bis Kategorie alles in der Struktur drin. Das hat so nicht funktioniert. Wir sind jetzt eine funktionale Organisation, ein Vertrieb, eine Supply Chain und dann Kategorien nebeneinander. Wir hatten, also um nochmal auf die alte Struktur zu gehen, in Deutschland dann irgendwann drei Vertriebe, einen für Brio, einen für Buch und einen für den Spieleverlag, die zum Teil beim gleichen Kunden aufgeschlagen sind. Das hatte also keinen Sinn mehr. Wir haben die Struktur einmal komplett umgebaut. Wir sind heute eine funktionale Organisation, ein Vertrieb, eine Supply Chain, die Kategorien, die nebeneinander stehen, und so funktionieren, so arbeiten wir komplett international heute. Und es hat natürlich eine ganze Weile gebraucht, bis alle Mitarbeiter sich in dieser neuen Struktur zurechtgefunden haben, bis nicht nur das Grundskelett widersteht, sondern eben auch alle Muskeln wieder zusammengewachsen sind und die Faszien wieder Nerven drin haben, etc. etc. Da arbeiten wir zum Teil heute noch dran.
Und was heißt das kulturell? Ich meine, Struktur hat man schnell verändert, aber wie müssen Sie auch ein Unternehmen kulturell verändern, dass, und wir sprachen ja anfangs darüber, sich selbst alle paar Jahre neu erfinden muss. 30% der Produkte sind immer wieder neu bei Ihnen. Also was bedeutet das kulturell?
Ja, Kommunikation, 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 sehr, sehr viel in sich selber schauen, verschiedene Methoden, ob das jetzt Insights als Methode ist, viel auch mit Moderatoren von außen dran gearbeitet, Themen wie Englisch als Firmensprache, ganz banales Thema, das ist natürlich auch nicht jedem sofort einfach. Es geht so weit, dass wir hier die Büros umbauen und natürlich auch in andere Flächen gehen. Das muss man dann alles auch mit den Mitarbeitern wirklich durchdenken, die Leute abholen dazu. Mhm. Wir haben eine super Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat zum Glück. Aber das sind alles, also das ist viel Arbeit gewesen.
Und Sie persönlich, wie haben Sie sich in diesem Umbau verändert? Wie haben Sie sich als Führungskraft vielleicht auch weiterentwickelt in dieser Zeit?
Also meine Kinder haben immer wieder gefragt, was machst du eigentlich bei der Arbeit, Papi? Und ich sage immer, naja, reden und sonst nicht viel. Und natürlich ist es eine Zeit gewesen, wo ich auch sehr, sehr viel wirklich in 1:1 Kommunikation oder in größeren Runden mit Menschen geredet habe, auch besser verstanden habe, was eigentlich die Treiber von meinen Kollegen sind und wie ich mit denen funktioniere. Auf die Frage des Sohnes sage ich dann immer, Volkswirtschaft wäre gut, ein bisschen Psychologie wäre auch gut gewesen. Weil natürlich die Arbeit in so einer Rolle, und das ist auch das Wunderschöne, ist natürlich eigentlich nur noch am Menschen.
Gibt ja auch viele Unternehmen, denen es einen regelrechten Generationenkonflikt gibt, weil es da eine neue Generation gibt mit ganz anderen Anforderungen, ganz anderen Ansprüchen. Erleben Sie das auch?
Ich glaube, den haben wir auch ein Stück weit, wie fast alle Unternehmen. Wobei bei uns wirklich, und es klingt vielleicht etwas blumig, aber so dieses verbindende Element halt, die Mission ist es, wofür Ravensburger steht. Wir haben halt schon wahnsinnig viele Leute, die so Überzeugungstäter sind, die bei Ravensburger sind. Natürlich ist es ein Job, natürlich wollen die hier auch Geld verdienen, aber die glauben halt schon an das, wofür Ravensburger steht. Und es ist eigentlich nicht generationenabhängig. Mhm. Wir haben auch in dem Zusammenhang, das war total spannend, bei dieser ganzen Veränderung gemerkt, dass das eigentlich nicht wirklich mit Alter oder Zugehörigkeit zu tun hat, ob jemand leichter in die Veränderung geht oder nicht. Also wir waren an vielen Stellen gerade von älteren Kollegen überrascht, dass sie mit welcher Offenheit sie daran gehen. Es war schön. Es war schön zu sehen.
Wovon hängt es dann ab?
Gute Frage. Ich glaube schon, dass es ein bisschen so eine Grundeinstellung von dem Mensch ist, ob er einfach dieses sich weiterentwickeln, lernen, darauf Lust hat, vielleicht auch mit welcher Sicherheit der Mensch selber umgeht. Wenn man ein ängstlicherer Mensch ist, dann hat man vor Veränderungen auch mehr Angst. Wenn man irgendwo so eine gute Grundsubstanz und Struktur hat, dann geht man wahrscheinlich auch offener in sowas rein.
Und trotzdem bleibt noch die Frage, wie gelingt es, ein Unternehmen innovativ zu halten, die Menschen immer wieder dazu zu bringen, Dinge in Frage zu stellen, Dinge komplett neu zu denken? Kann man das in einer Kultur pflanzen oder ist das nur die letztlich eine Frage von einer Auswahl von Köpfen?
Ich glaube, das ist reziprok, die Auswahl von Köpfen und die Kultur. Von daher glaube ich schon, dass man es in der Kultur pflanzen kann und ich bin weit davon entfernt zu behaupten, dass wir das perfekt tun. Selbst die Gegend, aus der wir kommen, ist vielleicht nicht immer zuträglich. Also Fehlerkultur ist auch nicht unbedingt das, was hier so im Schwabenland groß geschrieben ist. Aber zu realisieren, dass ganz viel von dem, was wir machen, auch irgendwo, was heißt vergänglich, das klingt jetzt doof, aber etwas ist, was wir machen, was eine Zeit lang funktioniert, das dann auch wieder aus dem Programm raus muss, was auch nicht sich erfolgreich, nicht alles wird zum nächsten Memory oder zum nächsten Labyrinth oder zur nächsten Brio-Eisenbahn, die dann Jahrzehnte hält, sondern ganz viel verändert sich da auch immer wieder. Und das ist schon so in der Kultur drin. Das muss man akzeptieren und verstehen. Und ja, natürlich machen wir auch das, worüber Sie viel schreiben, dass wir sagen, schaut, das Produkt hat nicht geklappt, das war trotzdem gut, dass wir es versucht haben. Und wir haben was daraus gelernt und machen Review dazu etc.
Wir haben ja über viele schöne Produkte gesprochen und die mit denen viele gute Erinnerungen verbinden. Es gibt manchmal auch so Situationen, in denen sie so richtig Ärger haben. Ich erinnere mich an diese ganze Situation, als Ravensburger den Verkauf des Kinderbuchs Der junge Häuptling Winnetou stoppen musste. Es ging um angeblichen Rassismus. Auch die ARD hat ja dann alle Winnetou-Filme aus dem Programm genommen und sogar, das war eigentlich der größte Schock, Jörg Pilawa hat sie kritisiert. Wie konnte es denn dazu kommen?
Ja, dass sie das nochmal in die Medien bringen wollen. Was glauben Sie, wie viele Anfragen danach kamen, ob ich mich da dazu nicht nochmal äußere? Hm. Also, Frage von Ihnen nach Fehlern. Da waren sicher auch ein paar Fehler drin und einiges an Learning für uns. Wir hatten schon vor Covid entschieden, diese Bücher zu diesem Film rauszubringen. In der Tat war damals Diskussion in der Firma, ob das richtig ist oder nicht. In der heutigen Zeit, Menschen bei uns, Redakteure etc. passen auf sowas sehr genau auf und da bin ich sehr froh drüber. Damals wurde entschieden, das so zu tun. Dann wurde der Film lange verschoben, kam nicht. Irgendwann kamen die Bücher. Es wurde nicht nochmal revidiert, ob das richtig ist, das zu verlegen oder nicht. Dann entlud sich etwas bisschen bei auf Social Media bei uns eine kleine Empörung. Und ich glaube, wie wir dann reagiert haben, ohne da jetzt in die Details zu gehen, haben wir sicher auch ein paar Fehler gemacht, wie wir da reagiert haben. Auf jeden Fall kam ja dann der Sturm der anderen Seite. Und da war sicher auch viel Aufgeladenes in Deutschland oder ist nach wie vor viel Aufgeladenes in Deutschland. Mhm. Und das hat sich dann einmal über Ravensburger entladen. Und das war natürlich keine schöne Zeit, muss ich ganz offen sagen. Also gerade für unsere Mitarbeiter, Kollegen, Endkundenservice war das wirklich ein paar Wochen, die belastend waren. Das Learning für mich vielleicht ist irgendwie eine Realisation. Die Menschen, wir haben alle eine Brille. Wir schauen alle auf die Welt durch unsere eigenen Augen, durch unsere Wahrnehmung. Und zu realisieren, dass das halt eine Sicht ist und eine subjektive Sicht, die wir haben, das wäre schon ein hohes Gut. Und gerade in so einer wilden Zeit habe ich das Gefühl, die Leute schreien in eine Richtung, als ob es die absolute Wahrheit ist. Und reflektieren nicht, dass es vielleicht auch nochmal eine andere Sicht darauf gibt.
Was heißt denn das eigentlich dann konkret? Das heißt, sowas wie Winnetou wäre man da einfach künftig vorsichtiger, wenn man Gefahr läuft, Leute so eine große Aufregung auszulösen?
Wir müssen realisieren, ob man Verleger, Unternehmer, Politiker, Journalist ist, dass wir sind irgendwo auch im Feld der Meinungen. Und wenn man eine Meinung hat, dann gibt es auch Leute, die finden die Meinung ganz schlimm und schreien laut dagegen. Und da muss man sich vielleicht auch dran gewöhnen. Wem sage ich das?
Nun sind Sie aus einer Unternehmerfamilie. Das Unternehmen war bis auf die paar Punkte, die wir besprochen haben, viele Jahre sehr erfolgreich. Da entsteht natürlich auch ein durchaus beträchtliches Vermögen über die Zeit. Die Frage, die sich da für mich anschließt, was bedeutet Geld eigentlich für Sie?
Also erstmal sind wir, glaube ich, relativ klassisch als Unternehmen und Unternehmensfamilie, indem wir versuchen, einen guten Teil des Geldes im Unternehmen zu lassen, dass das Unternehmen weiter wirtschaften kann. Aber in der Tat gehen wir auch gerade seit der Zeit, wo Ravensburger nicht so gut lief, her und nehmen einen sinnvollen Betrag raus und schauen, dass die Familie einfach auch abgesichert ist. Und das ist auch wichtig, weil wir nicht wollen, dass die Familie sich abhängig vom Unternehmen fühlt, weil das dann wieder auf das Unternehmen einwirkt und das wäre eigentlich falsch.
Und London oder Zürich oder New York vermissen Sie manchmal, wenn Sie da so auf den Bodensee schauen?
Natürlich. Also ich liebe diese Gegend hier und liebe die Natur und die Berge und das Segeln oder auch Windsurfen oder Skifahren. Aber ich muss immer wieder raus. Also nur hier, da wird mir dann der Wind auch nicht stark genug, manchmal irgendwo in der Stadt zu sein und zu sehen, was wirklich da draußen passiert, ist wichtig. Und das ist natürlich schön in meiner Rolle. Also der Bodensee in Ehren. Aber ist auch wichtig, dass ich genug rauskomme.
Sie haben 3 Kinder. Hat schon einer von denen angemeldet, dann irgendwann mal die Nachfolge antreten zu wollen?
Nein, und das ist bei uns auch nicht so strukturiert. Die sind alle noch jung und die interessieren sich zum Teil fürs Unternehmen und das ist natürlich eine Freude, dann da gerade.
Aber machen lieber Computerspiele.
Wir haben eine Playstation, so ist nicht. so viel zum Thema Konkurrenzspiele. Das ist also, die sind noch in der Schule. Das, und es gibt ja auch nicht nur meine. Aber da sind wir sind strukturiert, Sie wissen das, wir sind als eine AG strukturiert. Ich mache das aus der Familie, ansonsten ist es fremdes Management. Mhm. Aufsichtsrat sind 4 Fremde, 2 aus der Familie. Also das ist jetzt nicht alles von der Familie abhängig.
Aber man würde sich schon freuen, wenn es irgendwer aus der Familie irgendwann mal macht, oder?
Also was uns wichtig ist, ist, dass natürlich auch in der nächsten Generation logischerweise aus dem Besitz kommt die Verantwortung und dass sich die nächste Generation auch für das Unternehmen einsetzt. Ob das dann in der aktiven Rolle ist, wie bei mir, das steht noch in Sternen.
Wir werden das auf jeden Fall im Auge behalten. Ich sage mal bis hierhin ganz herzlichen Dank und wir sprechen ganz bald wieder.
Vielen Dank, Herr Mattes, für das Gespräch.
Und damit sind wir auch schon wieder am Ende von Handelsblatt Disrupt. Wie immer freue ich mich über Kommentare in der Handelsblatt Disrupt LinkedIn-Gruppe oder senden Sie mir gerne eine Mail. Die Details finden Sie in den Shownotes. Danke an dieser Stelle auch für die Unterstützung von Lukas Teppler und Regina Körner und Migo Fecke von professionalpodcast.com, dem Dienstleister für Strategieberatung und Podcastproduktion. Wenn Sie grundsätzlich immer auf dem Laufenden sein wollen, dann testen Sie doch gerne unser Handelsblatt-Vorteilsangebot. Damit lesen Sie die aktuellen Artikel plus alles aus dem Archiv für 4 Wochen für nur 1 Euro. Schauen Sie doch einfach mal nach unter handelsblatt.com/Mehrwirtschaft. Die Details dazu finden Sie in den Shownotes. Wir hören uns dann nächste Woche Freitag wieder. Bis dahin wünsche ich Ihnen interessante digitale, aber natürlich auch analoge Zeiten. Ihr Sebastian Mattes.
Zinsen, Immobilien, Geopolitik, das Jahr der Entscheidungen. Das ist das Motto des diesjährigen Bankengipfels. Banken sehen sich gerade mit einer Vielzahl von Krisen konfrontiert. In dieser Situation sind unabhängige Informationen und Orientierung wichtiger denn je. Beim Bankengipfel erwarten Sie daher News und Networking sowie wertvolle Impulse von Vordenkern aus Banken und Tech. Wir freuen uns auf Sie am 4. und 5. September in Frankfurt. Mit dem Vorteilscode Bankengipfel24 erhalten Sie 15% auf den Teilnehmerpreis unter handelsblatt-bankengipfel.de.